Kunt u nog? Schauen wir mal. Sagt ja eine, der am Anfang gerne Rambazamba machen würde. Also der Peter, ich nehme jetzt einfach mal deine Worte heute Morgen. So ähnlich hast du ausgedrückt, ich würde gerne morgens erst starten im Gottesdienst mit Rambazamba. So ähnlich. Und ich würde reinkommen und sagen, lass uns die Ruhe Gottes genießen. Hallihallo, wie sollte denn das funktionieren? Habt ihr euch das schon mal Gedanken gemacht? Kennst du das, dass deine Frau genau das Gegenteil will von dem, was du willst? Oft. Ja. Meine Frau beschreibt gerade vorher die Möglichkeiten. Sie sieht so viel Dunkles in dieser Welt und ist schon nicht zu verleugnen. Aber ich bin ganz anders. Ich sehe die Chancen. Wir leben in den spannendsten Zeiten jemals. So schnell, wie sich gerade Dinge verändern, gab es noch nie. Und ich darf dabei sein. Ich darf mitgestalten. Ich darf mitverändern. Ich darf mich mitgebrauchen lassen. Ist es ein Widerspruch? Aber wir machen manchmal einen Widerspruch. So, die Techniker. Funktioniert, glaube ich, noch nicht ganz, wenn ich das richtig wahrnehme. Ich habe schon die erste Folie. Soll ich nochmal raus und rein? Ich gehe nochmal raus und rein. Zumindest erkennt er jetzt einen. Okay. Spuren im Schnee, das war letztes Jahr im April. So, schauen wir mal, was er von hier aus jetzt macht. Ich möchte euch eine kleine Sache vorlesen, die vor kurzem veröffentlicht worden ist. Ich lese. Fest steht, die neue amerikanische Administration hat ein sehr anderes Weltbild als wir. Eines, das keine Rücksicht nimmt auf etablierte Regeln, auf Partnerschaft und gewachsenes Vertrauen. Das können wir nicht ändern. Das müssen wir akzeptieren. Und damit können wir umgehen. Aber ich bin überzeugt, es ist nicht im Interesse der Staatengemeinschaft, dass dieses Weltbild das dominierende Paradigma wird. Regellosigkeit darf nicht zum Leitbild für eine Neuordnung der Welt werden. Wer hat es gesagt? Unser Bundespräsident bei der Sicherheitskonferenz. Da war es wieder, dieses Weltbild. Ich hätte ihn am liebsten gefragt, Herr Steinmeier, was verstehen Sie unter etablierte Regeln und auf welche Partner soll man sich verlassen? Er unterstellt, Regellosigkeit darf nicht zum Leitbild für eine Neuordnung der Welt werden. Bin ich ganz bei ihm. Aber welche Regeln an sich sind nicht die Lösung. Welches Weltbild prägt die Politik? Welches Weltbild prägt uns? Hätten wir, bitte nicht falsch verstehen, den Missionsbefehl nicht verkürzt auf die Bekehrung des Einzelnen, sondern Nationen zu Jüngern gemacht, dann würde unser Bundespräsident zumindest erfahren haben, dass es Gottes Idee ist und war, Nationen zu setzen. Nationen Grenzen zu geben. Übrigens sind die Vereinigten Nationen im positiven Sinn entstanden, als sie das erkannt haben. Warum hat Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg nicht imperialistisch gehandelt? Warum hat Amerika nicht gesagt, was viele andere gemacht hätten? Europa gehört es uns. Zumindest Westdeutschland. Heißt nicht mehr Westdeutschland, Europa. Westdeutschland heißt jetzt Amerika Süd. Oder Ost, oder wie auch immer. Haben sie nicht gemacht. Das Thema steigen wir jetzt nicht ein. Mir geht es darum, haben wir eine Sicht davon, wie Gott sie hat? Bei all dem, was schiefläuft in der Politik. Und da habe ich uns versucht, einen kleinen Überblick zu geben. Jede Weltanschauung, egal ob sie östlich, westlich, wie auch immer geprägt ist, prägt uns, gestaltet die Gesellschaft. Sind die Wurzeln, die oft nicht sichtbar sind. Diese Gesellschaft prägt Werte. Und die Werte nehmen wir einfach als gegeben hin. Wir geben es unseren Kindern weiter, wir hören es im Geschäft, wir hören es in der Schule. Daraus wird ein Verhalten generiert, das in dieser Gesellschaft passiert, und dann kommt eine Frucht raus. Und wir ernten, was wir gesät haben. Und dieses Prinzip gilt, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und wenn wir in den letzten Wochen, der Peter sehr stark, über das Reich Gottes gesprochen haben, dann ist die Idee, dass wir Gemeinde, dass wir die Menschen, die wir ins Reich Gottes rufen, dahin zur Jüngerschaft herausrufen wollen, sagen, es muss ein Paradigmawechsel stattfinden. Bis jetzt hattest du entweder ein säkulares Weltbild, ganz stark im Westen, das sagt, Materie ist alles, was wir sehen, ist alles. Wir haben alles im Griff, wir können alles managen. Die andere Weltsicht sagt, nö, alles ist beseelt, alles ist im Geist. Das Materielle ist gar nicht wichtig, was primär im Osten und in Afrika geschieht ist. Deswegen müssen wir uns keine Brüder nehmen, weil ich baue, inshallah, wird irgendwie geschehen, wie es halt vorherbestimmt ist. Oder wir haben ein Weltbild, wo wir sagen, wir haben einen Gott, der total Geist ist. Gott ist Geist. Aber der Mensch wurde, der Fleisch annahm. Für Gott ist es kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und dann habe ich versucht, uns einzuladen, zu sagen, wenn die Menschen uns anschauen, sehen Sie dann nur die Ewigkeit, das Glauben, das Kreuz, Gott heilt, befreit für die Ewigkeit. Hier und jetzt haben wir nichts zu sagen. Dann kommen sie ja auch nicht, ist ja klar. Weil, ich habe es schon mal gesagt, manche sagen mittlerweile, ich will gar nicht ewig leben. Weil sie die Vorstellung haben, dass ewig zu leben ganz schlimm ist. Und weil es ihnen keinen Trost und keine Kraft gibt. Deswegen haben wir gesagt, wir als Gemeinde sollten eigentlich in allen diesen Lebensbereichen einladend sein, Vorreiter sein, Lebensveränderer sein. Wir dürfen darauf hinweisen, dass alle anderen Lebensbilder letztendlich Lügen beinhalten und Lügen versklaven. Ich war die letzten zwei Tage, beziehungsweise am Donnerstag, am Freitag, auf dem KCF, Kongress christlicher Führungskräfte, wo ich unter anderem unser Schulprojekt Werbung dafür gemacht habe. Und es hat mich begeistert. Da waren über 3000 Gläubige da. Über 100 Aussteller, wo viele Christen da waren, die innovativ in die Gesellschaft hineinwirken. Eins hat mich total begeistert. Neben unserem Stand, 5 Meter weiter stand, die Firma Shift. Hat jemand schon von der Firma Shift gehört? Shift heißt eine Veränderung. Also Veränderung, ja. Die Firma ist eine Firma, die Handys baut. Und zwar so, dass sie mindestens 10 Jahre halten. Die garantieren, ihre Handys halten mindestens 10 bis 13 Jahre. Ich habe mit dem Gründer geredet und er sagt, aller Profit geht ins Reich Gottes. Wir werden die Handys so entwickeln, dass sie reparierbar sind. Dass sie nicht nach 2 Jahren kaputt sind, sondern wir bauen das modulhaft auf, dass wir es austauschen können. Da dachte ich, welche geniale Idee. Jetzt sind sie, glaube ich, den Förderpreis gekriegt von der Bundesregierung, weil jemand sich Gedanken gemacht hat, wie könnte ich was ändern. So im Nebensatz sagt er, das hat Gott mir gezeigt. Bräuchten wir nicht nur 100 solche Leute? Wo Gott inspiriert und sagt, wir können was verändern. Wir können der Gesellschaft die Liebe Gottes zeigen, indem wir ihnen dienen. Bob Moffitt, von dem ich das Ganze habe, hat gesagt, dieses ganze Evangelium, das wir Sonntag für Sonntag predigen, hören, verinnerlicht haben, Könnte man das reduzieren auf ein Minimum an Inhalt? Könnte man das auf einen Satz reduzieren? Er tat es aus naturwissenschaftlich, weil das in seinem Fachgebiet, wo es so einen Fachbegriff gibt, das Mindeste, das Minimum, das Allermindeste, das hat ihn inspiriert, im Reich Gottes mal drüber nachzudenken. Denkt er, es gibt irgendetwas, wie man das Evangelium zusammenfassen könnte, auf einen Satz? Bestimmt, gell, ist ja klar. Ich meine, der Rhetoriker unter uns, er wurde schon wissen, er weiß es natürlich. Bis jetzt war es Johannes 3, Vers 16. Ich lese euch mal was vor. Es ging schon andere Menschen so, nicht nur uns. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Ja! Und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Ja, die hin. Ach, Jesus hat sie fertig gemacht. Jetzt kommen wir. Ja, jetzt warten wir mal, ihn zeigen. Meister! Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit dem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Was hast du gerade in deinem Lied vorher vorgesungen? Die Propheten haben worauf hingewiesen? Auf einen Namen, oder? Wie geht es? Propheten, die 2000 noch länger Jahre auseinandergelebt haben, die in ganz unterschiedlichen Regionen gewirkt haben. Warum? Wie geht es? Natürlich wissen wir, es geht durch den Geist Gottes. Es geht aber noch weiter. Jesus sagt in Matthäus 7, ich verkürze es nochmals, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wow. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das ist all das, was Gott vorbereitet hat, um den Menschen zu sagen, das ist die Lösung für die Welt. Liebe deinen Nächsten. Was macht es mit uns?
Ich liebe Vereinfachungen.
Du liebst Vereinfachungen. Hier vorne habe ich ein Symbol an die Wand gemacht. Als Mathematiklehrer musste ich mich erst noch mal erkundigen, was es ist, weil ich es im Studium nicht gehört habe oder vielleicht habe ich es auch nicht mitgekriegt. Ich habe hingeschrieben, Jesus sagt, liebe Gott und deinen Nächsten. Kennt jemand das Zeichen? Nicht ganz, kein Äquivalenzzeichen. Es ist in der Mathematik das Zeichen für Identität. Es ist noch stärker als gleich. Wäre vielleicht mal eine eigene Predigt wert, aber Jesus sagt, das ist dem selber. Wenn du den Menschen liebst, den Nächsten, den Gegenüber, auch den, der hier reinkommt und stinkt, wenn er mal kommt, darin zeigt sich die Liebe zu Gott. Halte mal, Bernd, das können nicht andere auch. Stimmt. Sind sie deswegen errettet? Ich glaube nicht. Weil ich glaube nicht, dass man Liebe deinen Nächsten in dem Sinne wie Jesus, und ich werde euch noch ein paar Dinge sagen, es gelebt hat, wie aus eigener Kraft gar nicht schaffen. Aber es wird eine Konsequenz sein, wenn wir all das annehmen, was wir gesungen haben, dass Jesus mich befreit hat, dass er mich geheilt hat, dass er für meine Sünden gestorben ist, dass er mir vergibt, dann kann ich eigentlich nicht anders als Jesus zurückleben. Und das Zurückleben kann ich nicht nur zu Hause in meinem Worship-Zimmer mit meiner schönen Gitarre, wo ich stundenlang singen kann, mir das gut tut. Tue ich zu selten, aber manchmal mache ich das. Dann sagt Jesus, sorry, dann hast du es nicht kapiert. Wie sieht es aus? Was sagen die Briefe im Neuen Testament? Paulus schreibt dazu im Römerbrief, Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in den einem Wort zusammengefasst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. In Galater 5 schreibt er, Vers 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also Paulus geht eigentlich sogar noch einen Schritt weiter. Er überspringt dieses Gesetz, was der Pharisäer noch wusste, liebe Gott, haben wir gesungen heute Morgen, more love, more power, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und sagt, es ist zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also in einem Satz, hier steht sogar, in einem Wort. Wir könnten also das Evangelium zusammenfassen in diesem einen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Welt unter uns Christen würde schon ein bisschen besser aussehen. Und die Gesellschaft unter uns würde auch schon ein bisschen besser aussehen, wenn wir das hinkriegen würden. Wie soll das gehen? Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Schon wieder einer von diesen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Eins plus, der hat es kapiert, der wusste es. Was sagt Jesus? Du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Warum wollen wir uns so schnell verteidigen? Also scheinbar hat dieser Satz, tu das und du wirst leben, etwas ausgelöst. Ich habe doch die richtige Antwort gesagt. Ich habe doch eine 1 plus. Ich habe es richtig verstanden. Und Jesus sagt einfach, tu das und du wirst leben. Ich glaube übrigens, dass es stimmt. Wenn wir das tun, auch was im Alten Testament in Regeln drin sind, ohne jetzt wie die Beschneidung und alles, es wird zum Leben führen, weil Gott ein Gott des Lebens ist. Errettung brauchen wir meines Erachtens trotzdem noch, in Anführungsstrich, weil uns niemand durchs Tun können wir uns nicht erlösen. Da brauchen wir Jesus dazu. Aber zum Leben, tu es einfach. Nur sagt er ganz einfach, ja, okay, wer ist mein Mitmensch? Also irgendwie scheint es ihm peinlich zu sein. Na, Jesus sagt, kein Problem, ich kann dir eine Geschichte erzählen. Er kennt die Geschichte. Ich muss sie nicht wiederholen vom barmherzigen Samariter. Am Schluss sagt er, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat, sagte Jesus zu ihm, der ist derjenige, der Barmherzigkeit gezeigt hat. Und was sagt Jesus jetzt? Was sagt Jesus jetzt? Geh und handle. Punkt. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von Bob, die er erzählt hat. Es war einmal ein Jugendpastor, der hatte ein Herz für die Verlorenen in der Gesellschaft. Deshalb wandte er sich an seine junge Leute und sagte, wir werden einen evangelistischen Einsatz in unserer Gemeinde machen, denn wir müssen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, in unsere Gemeinde bringen, damit sie das Evangelium hören. Guter Ansatz. Er trainierte die jungen Leute darin, von Tür zu gehen, um Menschen zu den Gottesdiensten einzuladen. Ein junger Mann aus dieser Gemeinde war für ein bestimmtes Viertel eingeteilt, um an jeder Tür zu klopfen und die Bewohner zum Gottesdienst einzuladen. Er klopfte an der ersten Tür. Doch niemand öffnete. Er war sich jedoch sicher, dass jemand zu Hause sein musste. Er klopfte lauter und vernahm eine schwache Stimme. Bitte, ich kann nicht zur Tür kommen, aber kommen Sie doch herein. Der junge Mann war irritiert, trat aber ein. Hallo? Hallo? Ja, ich bin hier, kommen Sie herein. Er ging ins Wohnzimmer. Dort saß ein Mann auf dem Sofa. Ich kann nicht aufstehen, sagte er. Aber bitte, nehmen Sie sich einen Stuhl und setzen Sie sich. Wie kann ich Ihnen helfen? Fragte der Mann auf dem Sofa. Ich bin hier in der Gegend, um Leute zu der evangelistischen Gottesdienst in unsere Kirche einzuladen, die nächste Woche beginnen. Ach, sehen Sie, entgegnete der Mann, ich war in den vergangenen Wochen sehr krank und konnte weder einkaufen noch zum Arzt gehen. Wäre es Ihnen möglich, ein paar Lebensmittel für mich zu besorgen und mich zum Arzt zu bringen? Der junge Mann überlegte. Nein, ich habe keine Zeit. Ich wollte es ja nur zum Gottesdienst einladen. Aber soll ich für Sie beten? Der Mann auf dem Sofa antwortete, sicher. Der junge Mann nahm die Hände des kranken Mannes und bat Gott um Heilung. Schließlich verabschiedete er sich mit den Worten, danke, dass Sie mich hereingebeten haben und ich hoffe wirklich, dass Sie zum Gottesdienst kommen können. Auf Wiedersehen. Er ging und setzte seine Runde durch das Viertel fort. Einzelfall? Ausgedachte Geschichte? Erlogen und erfunden? Ich weiß es nicht, ob die Geschichte so passiert ist. Lässt sich in dem Skript nicht herauslesen, das der Bob gemacht hatte. Aber wenn wir ehrlich sind, mir ging es schon mal so. Könnt ihr euch jetzt eine Geschichte erzählen, die mache ich nicht, weil es zu lang dauern würde. Aber manchmal bin ich auch in dem Konflikt und sage ich, ich will gern beides machen. Es ist schon wichtig, Leute zum Gottesdienst einzuladen, oder? Soll ich das jetzt lassen? Nein. Aber vielleicht, wie der Peter vorher so salopp gesagt hat, müssen wir trotzdem manchmal unseren Hintern hochkriegen. Und im Heiligen Geist dann vielleicht zu vertrauen sagen, jetzt geht es nämlich um die Einladung zum Gottesdienst. Jetzt kann ich einen Liebesdienst tun, indem ich den Mann zum Arzt bringe oder zum Einkaufen oder wie auch immer. Und ich muss mich nicht verdammen, wenn ich es vielleicht mal nicht geschafft habe. Aber wenn ich mehr und mehr höre und sage, was ist denn jetzt der Herzschlag Gottes darin? Und es scheint so, wenn ich die Bibel richtig lese, ging es denen damals auch nicht viel anders. Denn Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Not leiden, schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes bei ihm? Jakobus schreibt, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen, es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch auch satt essen. Vielleicht kommt ihr sogar irgendwann zum Gottesdienst. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt, sagt Jakobus. Willst du nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Das war die Spannung, die Luther hier zerrissen hatte. Deswegen mag der Luther scheinbar nicht den Jakobusbrief. Kann ich ja verstehen. Er kam aus der Zeit heraus, wo du alles tun musstest, um gerettet zu werden. Und selbst dann hast du höchstens noch ins Fegefeuer geschafft. Aber es war meine erste Predigt, die ich vor knapp 40 Jahren gehalten habe. Weil mich das schon bei meinen Eltern und Umfeld, die kirchlich waren, gestört hat. Jeden Sonntag in die Kirche zu gehen und unter der Woche fluchen wie ein Rauchspock. Wie passt das zusammen? Ich bin wahrscheinlich nicht besser in den Augen meiner Kinder, weiß ich nicht. Ich hoffe ein bisschen schon. Aber ich kenne die Problematik. Und wenn der Peter erzählt von dem Vincent van Gogh, bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht auch zu denen gehören, die sagen, oh, das fordert uns zu sehr heraus. Die Junkies, die Drogis, die was auch immer. Ich weiß es nicht, das ist auch nicht meine Frage heute Morgen, sondern ich möchte auf einen Punkt hinkommen, wo ich glaube, dass Jesus uns vorgelebt hat. Und dass wir manchmal vergessen haben. Manche tun es, ich glaube, wir tun es immer mal wieder alle. Aber ich glaube, oder das Ziel dieser Weltanschauungsserie ist eigentlich, nicht theoretisch irgendwas zu verkaufen, sondern uns in Bewegung zu setzen, wie wir dieser Welt, die mehr braucht als eine geistliche Antwort. Sie braucht Hände und Füße, wo sie sieht, das ist die Liebe Gottes. Ich habe angefangen gesagt, unser Weltbild sagt, wir sind geschaffen. Und weil wir geschaffen sind, haben wir Würde. Könnt ihr mir kurz zurufen, um euch wieder ein bisschen einzubinden? Was bedeutet für euch, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein? Was bedeutet es, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind? Nicht von dieser Welt zu sein. Das Gleiche zu machen wie er.
Ich stehe über den Tieren.
Du stehst über den Tieren. Sonst schon jemand?
Freier Wille.
Wir sind auf Beziehungen angelegt. Wie bitte? Wir sind kreativ. Spiegeln sein Wesen wieder. Und wie ist sein Wesen? Das sind alles richtige Punkte. Ja? Und ich möchte einen ergänzen. Dabei habe ich die letzte Folie übersprungen. Das war so Teil 1. Können wir sagen, dass wir Gott lieben, wenn wir nicht unseren Nächsten lieben? Jetzt kommen wir zum Teil 2 und langsam zum Schluss. Was bedeutet es, nach dem Bild Gottes geschaffen zu sein? Ihr habt manche Dinge schon gesagt, wir können schöpferisch tätig sein, wir können Worte verwenden, Beziehungen eingehen, wir können zielgerecht arbeiten, Entscheidungen treffen, freie Willen. Aber eins fehlt noch, deswegen erzähle ich es euch jetzt. Und das möchte ich mit euch jetzt kurz lesen. Und es berührt mich immer und immer, ich habe schon 100 Mal gelesen. Und selbst wenn ich es zum 101. Mal lese, denke ich, wow, das ist mein Jesus. Ich lese vor aus Philipper 2. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde ein von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender als jeder andere Name ist. Wir singen gern diese Lieder. Dein Name ist hoch erhöht. Dein Name hat uns befreit. Ich wünschte mir manchmal, wir würden uns noch mehr verinnerlichen, was es Jesus gekostet hat. Und ich habe wenig Predigt. Das stimmt nicht. Ich möchte einen Aspekt rausrufen und sagt, Jüngerschaft ist eigentlich identisch mit Dienerschaft. Das Wesen Gottes, müssen wir uns mal vorstellen, er ist derjenige, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er könnte es so machen und alles würde sich verändern, wie er will. Er entledigte sich seiner Macht und hat gesagt, ich verzichte darauf, so zu machen. Und ich werde ein Diener. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Unsere westliche Nation haben etwas erkannt und unsere westlichen amerikanisch- oder englischsprachigen haben ihren Bundeskanzler, wie genannt, weiß es jemand? Wie nennt man den Bundeskanzler in England?
Prime Minister.
Das heißt der Diener aller. Weil sie es verstanden haben, das Prinzip ist, Macht, wer in der Macht sitzt, wer alle Macht gegeben ist, der ist vom Volk gewählt und berufen, dem Volk zu dienen. Das ist ein christliches Weltbild dahinter. Das gibt es nur einem christlichen Weltbild. Weil es für sie kein Widerspruch war, Macht zu haben und sich zu erniedrigen. Und das bewegt mein Herz am meisten in Jesus. Bei allem Zweifel, bei allem Fragen bringt mich das immer wieder und sagt, Jesus hat alles verlassen, um mir und dir zu dienen. In meiner letzten Predigt hatte ich gefragt, ja, wie hören wir das jetzt? Ist das jetzt wieder so eine Tutu-Predigt? Oder ist es eine Predigt, die uns hilft, uns verändern zu lassen von Jesus? Wenn das stimmt, dass wir Jünger Jesus sind und eine Jüngerschaft man daran erkennt, dass ich ein Diener bin, dann glauben wir, bringen wir Licht und Salz in diese Welt. Und trotzdem muss ich jetzt aufpassen, weil ich bin ein Schwab. Ein Schwab versteht es, was dienen heißt. Jetzt könnte ich auch dienen und ausbrennen dabei, weil ich es richtig machen will. Das ist nicht mit gemeint. Aber von der Haltung her zu sagen, Gott, ich möchte dir dienen, egal wo du mich hinstellst. Und Bob Moffitt sagt zusammengefasst, the kingdom is for you to love others as you love yourself. Das Königreich zu bauen bedeutet, andere zu lieben wie dich selbst. Du dienst, um anderen zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden und wirst dabei selber verwandelt. Somit ist Dienerschaft, und das war mein letztes Bild in der Predigt, nicht unbedingt entweder ich bin ein Bettler und fühle mich wie ein Bettler und verhalte mich wie ein Bettler, ich arme, ich muss ja Gott so dienen. Nein, ich bin gerufen als Sohn Gottes, als König und Priester. Die Haltung darf ich beibehalten. Es geht nicht, entweder Knecht oder Sohn zu sein, sondern ich bin Sohn, der gerne und freiwillig dient. Dann kann es zu solcher Haltung kommen und sagen, weil ich Sohn Gottes bin, weil ich Priester bin, weil mir alles geschenkt worden ist, behalte ich es nicht nur für mich, sondern ich nehme die Haltung eines Dieners ein und diene demjenigen, der es braucht. Ich möchte so sein. Und als ich mich bekehrt habe in der Freizeit 1983, hat Gott mir dieses Wort gegeben durch eine Segnung. Ich bin nach vorne gegangen, habe mich segnen lassen und der hat mich gesegnet und hat gesagt, du, ich habe den Eindruck, Gott fragt dich, willst du mein Diener sein? Das habe ich in mein Tagebuch reingeschrieben oder in meinen Kalender. Jeden Monat habe ich, um mich zu erinnern, will ich ein Diener Gottes sein? Und von meinem Herzen her will ich das immer noch. Auch wenn mir es vielleicht nicht immer gelingt. Ich möchte zum Abschluss eine Geschichte lesen von Bob, und die ermutigt mich sehr. Die ist so einfach und doch illustriert sie das auf den Punkt gebracht. Das Mindeste, wie könnte es sichtbar werden? Lasst mich kurz eine Geschichte von Bob Moffitt erzählen, die dies veranschaulicht. Als Bob noch in Phoenix wohnte, wohnte er neben einem Nachbarn, der echte Probleme hatte. Er hieß Don. Er war arbeitslos, Alkoholiker und hatte Steuerschulden. Er war depressiv und lebte zurückgezogen und mit vorgezogenen Gardinen in seinem Haus. Manchmal traf Bob ihn. Er merkte schnell, dass Don nichts von Gott hören wollte. Eine Sache gab es, die Bob sehr an seinem Nachbarn störte, sein verwahrloster Garten. Bob gehörte zu den Menschen, die an einem Wochenende viel Zeit mit Gartenpflegen, Blumen und Rasenmähen verbringen. Er beschwerte sich richtig bei Gott wegen Dons Garten, mit all dem Müll, den Flaschen, Dosen und hohem Unkraut. Don selbst war nicht das Problem für ihn, aber der Zustand seines Gartens in seiner direkten Nachbarschaft hörten ihn sehr. Nachdem Bob wieder einmal viel Zeit in seinem Garten verbracht hatte, spürte er die bohrende Stimme des Heiligen Geistes. Bob, wenn es dich stört, dann räum es auf. Das wollte er wiederum auch nicht hören. Doch der Heilige Geist blieb hartnäckig. Also verbrachte Bob ziemlich genervt die nachfolgenden Stunden damit, den Müll einzusammeln und Unkraut zu entfernen. In der darauffolgenden Woche kümmerte er sich wieder um seinen eigenen Garten und fühlte sich ziemlich gut, als er reingehen wollte. Aber wieder hörte er die Stimme des Heiligen Geistes. Du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig mit Dons Garten. Doch, den habe ich letzte Woche gemacht. Nein, mach ihn auch diese Woche. Also ging er wieder in Dons Garten. Der Heilige Geist ließ ihn nicht vom Haken, bis Don schließlich aus dem Haus kam. Er hatte hinter den Gardinen beobachtet, was Bob tat. Er kam heraus und begann sich mit Bob über das Wetter, Politik und solche Dinge zu unterhalten, sagte aber kein Wort zum Rasen. Das ging in der Tat 1,5 Jahre so weiter. Jede Woche pflegte Bob Dons Garten und beklagte sich schon gar nicht mehr. Eines Nachts klopfte Don an Bobs Tür und bat ihn, mit ihm zu sprechen. Er sagte, Bob, ich habe dir nun fast 2 Jahre zugesehen. Warum pflegst du meinen Garten? Er sagte natürlich nicht, ich hatte keine Lust dazu, sondern antwortete, Gott trug es mir auf. Von da an trafen sie sich wöchentlich zu einer Tasse Kaffee und er schüttete Bob sein Herz aus. Er war ein gebrochener Mann, der in der Vergangenheit durch religiöse Leute ernsthaft verletzt worden war. Deshalb hadete er mit Gott und allen religiösen Leuten. Jetzt kam er zurück zu Christus, begann sein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Das Ganze liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Aber vor 1 Jahr sagte er, Bob, deine Arbeit in meinem Garten, das Aufräumen und Rasenmähen, war der Beginn für eine Veränderung in meinem Leben. Ich trinke nicht mehr, ich arbeite wieder und wir haben eine Lösung wegen der Steuerschulden mit dem Finanzamt gefunden. In der Kirche bin ich auch Mitarbeiter und alles, was du und alles, weil du mir gedient hast. Willst du wissen, was ich an den Wochenenden tue? Ich kümmere mich um den Garten meines Nachbarns. Das Schöne ist auch hier wiederum, es nicht gegeneinander auszuspielen. Das war lange Zeit mein Stress. Ich sage, ich kann doch nicht samstags in der Gemeinde dienen, damals, als wir das Haus gekauft, umgebaut haben. Samstagabends Jugendarbeit machen. Sonntagmorgens in den Gottesdienst gehen. Sonntagabends im Kaffee stehen. Montagmorgens in die Uni gehen. Mir fehlt die Zeit, ich habe nicht die Kraft. Ich würde es gern. Und die Ältesten bzw. die Apostel haben gesagt, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Kümmert ihr euch darum. Wir brauchen beides. Aber einer allein oder zwei schaffen nicht beides. Das Gute ist, wir müssen nicht alle Prediger werden. Wir müssen nicht alle die tollen Evangelisten werden. Aber es gibt zum Glück Evangelisten unter uns. Es gibt zum Glück Leute, die gern predigen. Es gibt Leute, die in der Technik sitzen. Aber wir alle sind berufen zu dienen. Egal ob in der Technik oder hier vorne. Gott wird das eines Tages werten. Und wahrscheinlich kriegen die in der Technik mindestens genauso viel, wenn nicht noch mehr. Wenn Dienen eine der geistlichen Disziplinen ist, welchen Stellenwert hat es für dich hinsichtlich anderer geistlicher Disziplinen, wie beispielsweise Bibellesen, Beten, den Zehnten geben? An welcher Stelle steht das Dienen für dich? Ich habe für mich weiterhin beschlossen, ich möchte die Haltung eines Dieners einnehmen und die Gelegenheit nutzen, die der Geist Gottes mir schenkt. Und wenn das auch dein Wunsch ist, dann darfst du nach meinem Gebet mit aufstehen und es gemeinsam reden, sprechen. Jesus Christus, ich bin dir von Herzen dankbar, dass du ein Diener geworden bist, Herr. Und wir könnten noch viele, viele, viele Stellen zitieren, wo das sichtbar geworden ist, Herr. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur befreit hast, um zu herrschen, um zu stehen, um zu überwinden, um zu predigen, Herr, die Wahrheit zu verkündigen. Im Wesentlichen hast du uns gerufen, den anderen zu lieben und zu dienen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen noch mehr veränderst, Herr. Da, wo wir das nicht können, aus welchen Gründen auch immer, Herr, bitte ich dich, dass du in uns auch hier das Wollen und das Vollbringen schenkst. Und wenn du mit einstimmen möchtest, mit mir dieses Gebet zu sprechen, dann darfst du es gemeinsam mit mir jetzt tun. Ich möchte die Haltung eines Dieners einnehmen und die Gelegenheit nutzen, die der Geist Gottes mir schenkt. Amen.